Ich bin die Völke, ich bin hier die Gemeindeleiterin und habe heute eine Predigt mitgebracht zum Thema Jesu Jünger leben anders. Wir steigen einfach ein, indem wir erstmal gemeinsam einen Bibeltext lesen und dann gehen wir gemeinsam weiter. Und zwar haben wir einen Bibeltext aus Lukas 9, die Verse 23 bis 27. Er beginnt mit: Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sich dabei selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Das ist der Text für die Predigt heute. Lass uns diesen Text mal so ein bisschen kontextuell einsortieren. Vorher, bevor diese Verse kommen, spricht Jesus in erster Linie mit Petrus. Es ist dieses Glaubens, dieses Bekenntnis von Petrus: Du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und es folgt die erste Leidensankündigung Jesu. Da ist Jesus quasi erst noch mit Petrus zustande, so unterwegs oder auf ihn fokussiert, dann kündigt er sein Leiden an und dann kommt: Jetzt wandte sich Jesus an alle. Jesus spricht auf einmal alle an, die bei ihm sind in diesem Moment. Und ich finde es wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, weil uns das nämlich zeigt, dass das, was Jesus jetzt sagt, wirklich für alle gilt. Also es ist quasi nicht nur so ein Schlagabtausch mit einer Person, sondern es ist eine Universalbotschaft an seine Jünger, an seine Nachfolger. Ich habe gesagt, die Predigt heute heißt: Jesu Jünger leben anders. Das klingt ja erstmal so ein bisschen plakativ. Und ich stelle mal so die Frage in den Raum, und es ist eine Frage, die du mit dir selber ausmachst, schreit's jetzt bitte nicht alle rein. Woran würde man erkennen, dass du ein Jünger Jesu bist? Woran würde ich es heute erkennen, wenn ich dir gegenüberstehe, dass du zu Jesus gehörst? An besonderen Klamotten? An einer besonderen Sprechweise? An besonderen Ritualen, die du ausführst? Nimm diese Frage mal in die Predigt mit. Woran würde man erkennen, dass ich eine Jüngerin Jesu bin oder ein Jünger Jesu bin? Und in dem Text, in dem wir nochmal tiefer einsteigen, da definiert Jesus, was Nachfolge kostet und bedeutet. Und wir machen jetzt eine gemeinsame Textbetrachtung. Wir gehen jetzt den Text gemeinsam Vers für Vers mal durch. Machen wir gar nicht so oft hier zusammen, aber heute machen wir das mal. Vers 23. Da sprach er zu allen. Also sprich, wir haben hier kein Elite-Programm. Wir haben hier nicht, dass Jesus sagt: Nur du und du und du, ihr spitzt jetzt die Ohren, ihr anderen, euch interessiert das gar nicht, sondern er lädt uns alle dazu ein. Er spricht zu uns allen und sagt: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Er sprach zu allen: Wer mir nachfolgen will, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ich finde das echt spannend. Ich kenne diesen Text schon seit meiner Kindheit. Und es hat mich schon seit meiner Kindheit hat dieser Text mich irre angepiekt. Wem geht's noch so? Wer ist davon mal angepiekt worden? Wer hat sich schon mal gedacht: Mann, ist das eine unangenehme Bibelstelle? Könnten wir die vielleicht mal ausklammern? Ich bin mit dieser Bibelstelle wirklich groß geworden und es war für mich echt eine Herausforderung. Denn was wir oft lesen ist, sich selbst verleugnen. In unserem Kopf passiert da was, nämlich dass wir Selbstverleugnung ein kleines bisschen mit Selbsthass gleichsetzen.
Ich bin nichts wert, durch meine Schuld, durch meine große Schuld und so.
Also so, es ist, Selbstverleugnung hat in diesem Zusammenhang, das fühlt sich an wie ein riesiger, riesiger Verlust. Nämlich wie, ach, ich darf nicht sein, wer ich bin. Ich darf nicht sein, wie ich bin. Ich muss mich also, damit man weiß, dass ich eine Jüngerin Jesu bin, irgendwie anders anziehen, anders verhalten, anders sprechen, anders konsumieren, anders sein. Und das muss ich tun. Das klingt für mich super anstrengend. Sorry, Jesus, bin raus. Kann grad nicht, bin müde. Also es fühlt sich doch so an. Und dabei geht es eigentlich gar nicht so sehr um diesen Selbst, um diese Selbstverdammnis, weil für uns gibt es keine Verdammnis mehr, sondern vielmehr geht es um eine Absage an Selbstzentrierung. Unser Bild heutzutage, wir haben ein super, super, super egozentrisches Bild in unserer Gesellschaft. Alles dreht sich nur ums Individuum. Ergo, alles dreht sich nur um mich. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Tobi, du darfst nachher singen. Aber unsere Gesellschaft ist so sehr auf Selbstoptimierung, Selbstdarstellung und das eigene Ich fokussiert, dass es und Selbstverwirklichung auch, dass es ständig darum geht, wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich mich noch besser darstellen? Wie kann ich mich noch besser verkaufen? Wie kann es mir noch besser gehen? Wie kann ich meinen Alltag noch besser optimieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich noch mehr rauskriege? Ich. Und wenn man dann ständig um sich herumkreist und läuft, sitzt man irgendwann mal in so einer kleinen Grube drin, in der man völlig allein ist, völlig bei sich ist und in der es kaum noch möglich ist, dann Jesus nachzufolgen. Kletter doch mal aus so einer Grube raus und stell dir vor, du müsstest es jeden Tag tun. Lukas spricht hier von täglich irgendwas machen. Das ist ganz schön anstrengend, jeden Tag sich aus so einer Grube zu hieven. Also, es geht bei diesem sich selbst verleugnen wirklich nicht darum, Selbsthass auszuüben. Dazu hat Christus uns zu teuer bezahlt. Dazu hat Christus uns zu sehr geliebt. Sondern es geht darum, wirklich der Selbstzentrierung eine Absage zu erteilen. Zu sagen, hey, mit mir nicht. Und Lukas sagt an dieser Stelle, in Vers 23 eben, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Im Gegensatz zu Matthäus und Markus betont Lukas dieses täglich. Das heißt, es ist kein einmaliger Akt. Es ist nicht etwas, wo ich sage, naja gut, mit Christus gekreuzigt, ein für alle Mal. Sondern vielmehr spricht Lukas hier von einer täglichen Haltung, von einem Lebensstil, den wir einnehmen, von einem Lebensstil, den wir pflegen. Und welchen Lebensstil nehme ich? Den Lebensstil der Nachfolge. Und das ist kein passives Zustimmen. Das ist nicht einfach nur, ja, halte ich für eine super Idee theoretisch. Danke, Jesus, für dieses Angebot. Mittwochnachmittag hätte ich vielleicht ein bisschen Zeit, sondern es ist ein Angebot, es ist eine konkrete Einladung, mich konkret in Bewegung zu setzen. Und wohin folgt diese Bewegung? Sie folgt Jesus nach. Das bedeutet, da geht mir jemand voraus. Das bedeutet, ich habe eine Ausrichtung. Das bedeutet, da geht jemand voraus, setzt Spuren für mich und die sind für mich der Wegweiser. Die sind für mich die Unterstützung in meinem Alltag. Die sind für mich wie so die Highlights, an denen ich mich entlanghangle. Jesus lädt mich ein, ihm nachzufolgen. Das bedeutet aber auch, er lädt mich ein in eine Beziehung zu ihm. Und da auch wiederum, es geht nicht darum, mich selbst zu hassen, sondern er sagt, komm und komm in die Freiheit zu mir. Und ja, das ist schon eine Herausforderung. Das kostet auch was. Und das kommt nämlich im nächsten Vers, nämlich der Vers 24, dieses Paradoxon von Leben und Verlieren. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's erhalten. Das klingt total schräg. Das klingt, wenn ich das so rein wirtschaftlich daran gehe, klingt das wie so ein Tausch so ein bisschen. Wie so ein Handel. Ohne dass ich genau weiß, was bedeutet denn dieser Handel genau. Das ist mir noch ein bisschen zu schwammig, Jesus. Könnten wir das genauer definieren? Das Leben erhalten wollen, was bedeutet das denn? Wir wollen alle am Leben bleiben. Wir haben alle hoffentlich einen Drang, am Leben zu bleiben. Ich glaube, in diesem Fall heißt es geht darum, die Kontrolle zu behalten. Ich möchte mein Leben erhalten. Das heißt, ich möchte in meinem Leben die Kontrolle über mein Leben halten. Ich möchte meine Sicherheiten schaffen. Ich möchte genau wissen, wo geht mein Leben hin, womit kann ich rechnen, wie kann ich es mir aufbauen. Und ich bestimme komplett darüber. Das war etwas, wogegen sich die Jünger entschieden, also das haben die Jünger aufgegeben. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird's erhalten. Und das setzt voraus, dass da ein radikales Vertrauen ist, dass ich meine Identität nicht mehr selber sichern muss, sondern dass ich sie Jesus anvertraue und sie mir von ihm schenken lasse. Und das haben die Jünger getan. Erinnern wir uns daran, Jesus ist zu den Jüngern hingegangen, die standen da und haben geangelt und er sagt, kommt und folgt mir nach. Und was haben sie gemacht? Mittwochnachmittag, könnten wir einen Termin ausmachen? Nein, sie haben stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt. Und für die folgende Zeit haben sie ihr Leben auf ihn ausgerichtet. Das hatte Konsequenzen auf ihren Alltag. Nicht, weil sie sich selber so doof fanden, sondern weil sie in ihm etwas gefunden haben, was sie sich selber nicht kreieren konnten, weil sie bei ihm etwas gesehen haben, was sie sich selber nicht bauen konnten, weil sie mit ihm zusammen mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert waren. Das war das, was sie, glaube ich, gezogen hat. Garantiert nicht irgendwie so eine Milchmädchenrechnung von, ja, wir sind Fischer, wir müssen unser Leben irgendwie verdienen. Mit dem wissen wir nicht, was jetzt so weitergeht. Ja, klar, folgen wir danach. Also es war nichts rein Irdisches, wo sie gesagt haben, das klingt total plausibel, mit dir mitzukommen. Sondern es war göttliches Momentum und ihr Vertrauen in jemanden zu setzen. Und das finde ich total faszinierend und spannend. Und dann sind wir bei Vers 25, die Gewinn-Verlust-Rechnung. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst? Die ganze Welt gewinnen, aber sich dabei selbst verlieren. Wir kennen Menschen, die haben eigentlich die ganze Welt. Finden wir sie super?
Ich nicht.
Es gibt Menschen, die haben die ganze Welt in ihrer Hand. Und das sind Menschen, wo ich sage, ich würde auf gar keinen Fall minus 3000 mit denen tauschen wollen. Weil ich glaube, dass die sich selbst verloren haben. Weil ich glaube, dass die auf einem totalen Holzweg sind. Weil ich glaube, dass da Menschen sind, die ihren Selbstwert in Besitz und Ansehen und Macht suchen und dabei sich selbst verlieren. Wenn das die Identität ist, dann ist das irgendwie trotzdem ganz schön wenig. Und so ist die Frage, wo definiere ich meinen Wert? Definiere ich ihn durch Leistung? Definiere ich ihn durch Status? Definiere ich ihn durch Anerkennung? Definiere ich ihn durch Schönheit, Intelligenz? Ich habe das ja schon mal gesagt, es kann passieren, dass alles Mögliche, worüber wir uns definieren, wegbricht. Und was bleibt dann? Mir ist als Kind immer schon gesagt worden, ah, du bist so schlau, du bist so intelligent. Das war etwas, worüber ich mich definiert habe. Meine Schwestern waren die Schönen, ich habe sie dafür beneidet, und ich war halt die Schlaue, wofür sie mich beneidet haben. Also, es war eine Lose-Lose-Situation. Dennoch war es so, dass ich mein ganzes Leben lang gedacht habe, auf meinen Verstand kann ich mich aber verlassen. Ich weiß, was ich leisten kann, ich weiß, dass ich einigermaßen was auf der Kiste habe, dass ich einigermaßen vernünftig bin und so. Das war etwas, da war ich auch ein bisschen stolz drauf. Und dann kam die Perimenopause und hat sich gesagt, stellen wir doch mal alles auf den Kopf. Und dann stehst du da und du siehst, jemand redet mit dir und denkst, ich höre dich, ich sehe, du bewegst die Lippen, ich verstehe dich nicht. Ich habe mich dafür gebrüstet, dass ich einen Text durchlesen kann und mit einem Blick weiß, das ist die Essenz dieses Textes. Und jetzt lese ich eine Seite aus einem seichten Buch und denke, was war das nochmal? Lesen wir sie doch noch 30 Mal. Wenn das alles wegbricht, was definiert denn dann noch meinen Wert? Oder verliere ich mich dann? Verliere ich mich, wenn das, worüber ich mich identifiziert habe, meinen Wert bestimmt? Oder ist es Christus, der meinen Wert bestimmt? Ist es Christus, der meine Identität bestimmt? Bin ich bereit, wirklich zu sagen, ich möchte mich nicht verlieren? Ich möchte nicht Schaden an mir nehmen für all das, was unsere Welt uns vorgaukelt, dass es so irre wichtig ist zu haben. In den Versen 26 und 27 lesen wir, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber wahrlich, einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie das Reich Gottes sehen. Das ist eine krasse Aussage, denn die Jünger, die saßen da und die warteten darauf, genauso wie das gesamte Volk, dass die Herrlichkeit Gottes kommt, dass der Messias kommt mit aller Macht und endlich mal alle erlöst und tabula rasa macht. Und er verspricht sowas. Er sagt zu ihnen, einige von euch werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes sehen. Zu Menschen, die eine mega Erwartungshaltung haben. Und vorher hat er ihnen noch sein Leiden angekündigt. Da klafft für die was total auseinander. Das ist schwierig, schwierig, schwierig zu fassen. Was wir daraus verstehen, sind zwei Sachen. Erstens, Jesus lädt uns ein, uns für ihn nicht zu schämen. Er lädt uns ein, uns zu ihm zu stellen, so wie die Jünger es getan haben. Und er war kein berühmter, bekannter Rabbi, als sie sich entschieden haben, ihm nachzufolgen. Und sie waren keine, die irgendwie Ansehen hatten, so dass ein bekannter, berühmter Rabbi sie in die Nachfolge gezogen hätte. Sie waren Nichtse. Und er hat zwar vieles an Aufruhr mit sich gebracht, aber gleichzeitig war sein Leben permanent in Gefahr. Und damit auch ihres. Dadurch, dass sie sich zu ihm gestellt haben, war ihr Leben permanent in Gefahr. Wir lesen das nochmal ganz, ganz, ganz präzise und ganz zusammengefasst an der Geschichte mit Petrus, wo er sagt, niemals werde ich dich verleugnen. Und dann dreimal, kikariki, dreimal hat er ihn verleugnet, bis der Hahn gekräht hat. Warum? Aus Angst. Und sicherlich auch aus Scham. Und gleichzeitig danach hat Petrus sich aber aufgemacht und gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Ich stehe unerschrocken zu dir und ich stelle mich unerschrocken auf die Wahrheit. Und wer ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus lädt uns ein, uns unerschrocken zu ihm zu stellen und auf ihn zu stellen. Und zu sagen, wir verschreiben uns der Wahrheit, die in Christus ist. Und das Zweite ist, was wir in diesen Versen lesen, ist, das Reich Gottes bricht bereits an. Und das war das, was die Jünger schon erleben durften. Mit Jesu Kommen bricht das Reich Gottes an. Mit seinem Werk am Kreuz bricht es sich Bahn. Das Reich Gottes ist nicht mehr irgendwie in der Ferne, sondern die Herrlichkeit Gottes kommt auf diese Erde. Die Herrlichkeit Gottes schenkt sich uns und wir haben Anteil an ihr. Wir haben Anteil an ihr, wenn wir uns auf Jesus stellen. Wir haben Anteil an ihr, wenn wir uns zu ihm stellen. Wir haben Anteil an ihr, wenn wir ihn bekennen. Wir haben Anteil an ihr, wenn er unsere Identität prägt. Und so kommt es tatsächlich wieder, wenn wir das alles zusammenfassen. Wir haben jetzt diese Textanalyse gemacht, kann man sicherlich noch viel, viel vertiefender machen, aber das würde den Rahmen sprengen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann kommen wir zu zwei Schwerpunkten. Der erste Schwerpunkt ist Identität. Wer bin ich? Und da ist die zentrale These nicht, ich verliere mich selbst, sondern ich finde mein wahres Selbst in Christus. Ich finde mein wahres Selbst in ihm. Es geht nicht darum, dass er sagt, nein, du darfst so nicht sein, wie du bist, sondern vielmehr, ich habe mir doch was gedacht dabei, wie ich dich geschaffen habe. Lass uns das gemeinsam entdecken. Lass uns gemeinsam entdecken, wie du bist, wenn meine Herrlichkeit in dich hineintropft. Lass uns entdecken, wie ich dich sehe. Unser Blick auf uns ist manchmal fatal. Gott sieht uns mit anderen Augen. Er sieht uns unverfälscht. Er sieht uns mit der Wahrheit. Und es ist so ein kultureller Kontrast. Die heutige Identität ist ja oft selbstgemacht. Sei, wer du sein willst. Das kann sich ändern, heute, morgen, übermorgen. Es ist Selbstoptimierung, es ist Selbstdarstellung, es ist Selbstverwirklichung. Da sind wir wieder am Anfang. Es ist wieder dieses Kreisen um ich. Und das ist so anstrengend. Und das Gegenbild dazu, das Gott uns zeichnet, ist, Identität ist ein Geschenk. Es ist nicht eine Eigenleistung, die du irgendwie erst bringen musst, damit Gott dir was gibt, sondern es ist etwas, was wir empfangen, was uns geschenkt wird, was wir uns nicht erarbeiten müssen. Wir müssen uns nicht mal unsere Erlösung selbst erarbeiten. Sie ist Gottes Geschenk an uns. Dieses Verleugnen des alten Ichs heißt ja nicht, ich tue jetzt mal so, als wäre ich jemand anderes, sondern es bedeutet, ich öffne einen Raum für das neue Ich, das in Christus ist. Galater 2, Vers 20. Könnt ihr gleich alle mal reingucken. Dann haben wir heute alle schon mal die Bibel gezückt. Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus lebt in mir. Und ja, ich lebe in diesem Fleisch, schreibt Paulus. Ich lebe in diesem Sein, in dieser Herausforderung, in dieser Spannung. Aber ich erlebe die Spannungen meines Alltags, meines Lebens nicht mehr, dass ich so ein Spielball bin des Lebens, nicht mehr, dass ich einfach hin und her geschüttelt werde, dass ich mich abmühen muss, besser zu werden, schlauer zu werden, schlanker zu werden, reicher zu werden. Ich erlebe es nicht, dass ich dem allen ausgeliefert bin, sondern ich erlebe, Christus lebt in mir. In all den Herausforderungen. Die Frage ist also, wer bin ich? Ich bin Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der zweite Schwerpunkt ist, das Kreuz auf mich nehmen. Was tue ich? Und wisst ihr, ich habe gelernt, das Kreuz auf mich nehmen heißt, irgendwie damit klarkommen, was das Leben mir so als Hardball zuspielt. Ich habe eine chronische Krankheit, oh, dann nehme ich halt mein Kreuz auf mich. Ich kann keine Kinder bekommen, dann nehme ich halt mein Kreuz auf mich. Ich bin arbeitslos geworden, dann nehme ich halt mein Kreuz auf mich. Ich glaube aber, dass es das gar nicht meint. Es meint, glaube ich, gar nicht dieses Annehmen von schwierigen Umständen oder Leid oder Krankheit. Ich glaube vielmehr, dass es darum geht, eine bewusste, tägliche, laut Lukas, Entscheidung zu treffen, den Weg Jesu zu gehen. Es ist die tägliche Entscheidung, ihm nachzufolgen. Wie gehe ich an diese Herausforderungen ran? Wie gehe ich an den Schmerz in meinem Leben ran? Wie gehe ich an unerfüllte Hoffnungen und Wünsche ran? Gehe ich ran mit so einem Fatalismus von, na, dann nehme ich es halt auf mich, wenn der Herr noch will? Oder gehe ich ran und sage, wir beide, Jesus, schauen uns diesen Schmerz an. Schauen an, welches Leid ist da in mir, welche unerfüllte Sehnsucht und wie möchtest du ihr begegnen? Und zwar mit offenem Raum. Wenn ich ein chronisches Leiden habe, und ich kann ja davon da mitreden, wie gehe ich da ran? Wie gehe ich damit um, dass mein Mann sich gerade wieder eincremen muss? Wir beten schon seit über 20 Jahren für Heilung. Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit um mit, ja, das nehmen wir hin? Oder gehen wir damit um und sagen, Jesus, wir halten es dir hin. Immer und immer und immer und immer wieder. Und gleichzeitig erleben wir darin deine Nähe. Wir erleben darin deine Gegenwart. Wir haben erlebt, dass du Wunden geheilt hast. Wir erleben eine Spannung aus schon und noch nicht. Und wir entziehen uns ihr nicht, sondern wir folgen dir nach, auch wenn unsere Umstände etwas anderes uns vorgaukeln wollen. Wir folgen dir nach. Ich folge dir nach, Jesus, auch wenn es herausfordernd für mich ist. Und zwar täglich. Es geht nicht um ein einmaliges Bekehrungserlebnis, sondern es geht wirklich um diesen Lebensstil, den ich einüben möchte. Jeden Tag das Kreuz auf mich zu nehmen und zu sagen, heute ist ein neuer Tag. Heute folge ich dir nach, Jesus. Ich suche die Spuren, die du für mich legst. Und ich folge da rein und ich stapfe da rein. Und ja, das bedeutet, Nachfolge kostet auch was. Wenn wir in die Bibel schauen, jetzt wird's richtig unangenehm. Mich piekt das schon sehr an. Wenn wir in die Bibel schauen, die Jünger, eine ganze Menge der engsten Jünger Jesu, hat Nachfolge ganz schön viel gekostet. Manche hat es ihr Leben gekostet. Andere hat es Bequemlichkeit gekostet. Paulus hat wunderbare Briefe aus dem Gefängnis geschrieben. Und das war kein schönes Gefängnis, das war nicht Hausarrest, sondern seinen letzten Brief, den er geschrieben hat, da saß er in einem Gefängnis, da haben sie unterirdisch, katakombenartig Zellen gehabt. Das war widerlich. Die meisten sind da gestorben, bevor sie überhaupt hingerichtet werden konnten. Und da sitzt Paulus und schreibt einen Brief an Timotheus. Das war der Preis seiner Nachfolge. Und ich ertappe mich dabei, dass ich denke, Mann, Nachfolge darf mich manchmal ganz schön wenig kosten. Da ist es mir schon fast unangenehm zu sagen, ja, ich gehe jetzt in Gottesdienst. Oder? Also vielleicht bin ich ja die Einzige, dann freue ich mich total. Es ist wirklich die Frage im Raum, möchte ich mich aufmachen und möchte ich dieses Kreuz, diese Nachfolge auf mich nehmen? Und an der Stelle möchte ich nochmal klarstellen, das Kreuz ist an der Stelle kein Symbol eines Opferkults. Wisst ihr, von wegen ich Ritsch, Ratsch, Blut und Flagellation und so weiter, sondern das Kreuz ist ein Symbol für Hingabe. Das Kreuz ist das Symbol dafür, dass wir bereit sind, zu gehen und zu geben und Gottes Liebe zu leben. Wie schön sich das doch reimt. Das Kreuz ist das Symbol dafür, dass wir uns entscheiden, den Weg Jesu zu gehen, der ein Weg der Hingabe ist, der ein Weg der Barmherzigkeit ist, der ein Weg der Gnade ist, der ein Weg der Wahrheit ist und der Klarheit ist. Und das ist manchmal leicht und von Highlights gekennzeichnet und es ist manchmal ein bisschen schwieriger und herausfordernder. Es ist kein Weg, der breit ist und so, sondern es ist ein Weg, der manchmal durch den Dschungel führt. Es ist ein Weg, der manchmal durch Geröll führt. Es ist ein Weg, der manchmal richtig schöne Aussicht hat. Aber unsere Herausforderung ist es, uns nicht vom Weg ablenken zu lassen, nicht vom Geröll, nicht vom Dschungel, nicht von der Aussicht, sondern unsere Herausforderung ist es, zu sagen, ich schaue auf dich, Jesus. Denn auf all diesen Wegen bist du dabei und du gehst mir voraus. Und ich will eigentlich dir nachfolgen. Nicht irgendeiner Idee, sondern dir will ich nachfolgen. Und so leben Jünger Jesu anders, weil wir anders gesichert sind. Nicht durch Selbstbehauptung, sondern durch Nachfolge. Nicht durch Selbstoptimierung, sondern durch Identität, die uns von einem gnädigen und barmherzigen Gott geschenkt wird. Und so ist Anderssein nicht das Ziel an sich. Es geht nicht darum, irgendwie mit Ach und Krach anders zu sein, sondern es geht darum, dass unser Anderssein die Frucht einer neuen Identität ist. Dass unser Anderssein nicht daraus entspringt, dass wir uns irgendwie besonders fromm anziehen oder besonders fromm sprechen oder besonders lieb sind, sondern dass das Anderssein eine direkte Konsequenz der Identität ist, die Jesus uns schenkt. Und dann ist es auf einmal wieder leicht, oder? Es ist so beides. Es ist so leicht und so schwer. Aber eins ist es auf gar keinen Fall. Langweilig. Und als ADHSlerin denke ich, oh, wie gut, Jesus, dass es dich gibt. Denn mit ihm ist das Leben überhaupt nie langweilig. Das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau das, was ich genieße. Ich möchte zwei Fragen noch so ein bisschen zur Reflexion mitgeben. Das eine ist die Frage, und die könnt ihr gerne auch gleich mit in den Worship nehmen. Die erste Frage ist, wo lebe ich gerade eher aus einer Selbstsicherung, Selbstoptimierung, Selbstverwirklichung heraus als aus der Nachfolge Christi? Und die zweite Frage ist, was würde es konkret bedeuten, diese Woche mein Kreuz täglich aufzunehmen? Was würde sich bei mir ändern? Was würde ich ändern wollen? Wie kann das aussehen? Für mich ganz individuell. Wir wollen jetzt auch noch ins Abendmahl kommen. Und ich finde, das Abendmahl rundet das Ganze nochmal ganz perfekt ab. Weil beim Abendmahl wird uns nämlich ganz deutlich, wir dürfen es schmecken und erleben, dass uns Identität geschenkt wird. Dass es Gottes Einladung an uns ist, Anteil zu haben an seinem Leib, Anteil zu haben an seiner Herrlichkeit, Anteil zu haben an seiner Barmherzigkeit und Güte und von ihr verändert zu werden, indem Christus in uns wirkt, indem Christus in uns verstoffwechselt wird. Indem Christus in uns nicht zu einem stehenden Gewässer wird, sondern indem er durch uns fließt und wir Frucht bringen dürfen, die saftig schmeckt, die gut schmeckt, die sichtbar ist, die genossen werden kann. Nicht nur von uns, sondern von allen, die mit uns in Kontakt kommen. Das ist die gute Botschaft Jesu an jeden persönlich. Ich lade dich ein, mit mir zusammen auf Identitätsfindung zu gehen. Ich lade dich ein, bei mir Frieden zu finden. Ich lade dich ein, bei mir heil zu werden. Ich lade dich ein, dich bei mir zu entdecken. Und zu entdecken, wie das Leben aussehen kann, wenn die Herrlichkeit des Vaters einbricht, durch den Sohn gegeben, durch den Heiligen Geist zur Entfaltung kommt in uns. Und wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, dann lasst uns das so ganz bewusst tun. Mit diesem Gedanken, denn ich bin eingeladen. Ich bin eingeladen, die Herrlichkeit des Vaters anzunehmen. Ich bin eingeladen, das Geschenk des Sohnes anzunehmen. Ich bin eingeladen, das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben. Wir sind eingeladen.